was ist Spannung und was ist Widerspannung. Danach kommen wir dann zur Leistung, weil da wurde es dann richtig kompliziert, als du dann gesagt hast, ja, Widerspannung und Leistung ist das Gleiche.
Ach, das war so dieses U gleich R mal I oder so ähnlich, ne?
Nee. Ja, U gleich R mal I und
dann gibt's noch P.
Ja, P. Und
ich dachte, P wäre das neue U. Nee, R.
Ja, das neue R.
Euch, aber nicht. Euch mach ich fertig. P gleich R. Alle P sind Q. Alle.
Komport Nummer 325, Beschlussunfähigkeitstag. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 325. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 22. Juni 2012, Tag 174, aufgenommen habe.
It is 11:09.
Oh nein, oh doch. Aber ja, Plus ist gerade sonnig und von dem angeblichen Niederschlag habe ich auch noch nichts gehört. Das Intro nebenbei habe ich aus dem Blue Moon am 12. Juni geklaut. 12. Juni? Ja, 12. Juni. Holgi Strom trollt. Da gibt es auch noch mehr von aus dem Blue Moon. Die Intros habe ich auch schon verteilt. Aber ja, was ihr heute allerdings auf die Ohren kriegt, ist nicht so sehr Beschlussunfähigkeit. Also okay, kommt auch vor, ja. In Teil 2 nämlich. Aber ansonsten wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Nachrichten von Fanboy. Und dieses Mal auch etwas gebührender gewürdigt dem Leistungsschutzgeld. Und was ihr euch anhören könnt hier, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke. Dieses Mal mit Nachrichten von Fanboy, Mafia-Meldungen inklusive Leistungsschutzgeld und dem fast toten Akta. Eine Spies-Meldung gibt es und mehr. 19 Grad, Passing Cloudsige. Oh, geht so. Milde Grüße. Die 18 Grad, die Windchillen wie 19, Komfortlevel wie 18 und der Wind macht irgendwas zwischen 24 und 41 oder hier 26 km/h aus dem Southwest oder so. Und von dem angeblich ach so schlimmen Thunderstorm, bei dem ich jetzt eben schon eine Warnung gesehen hatte. Oder was heißt eben? Vorhin sehe ich noch nichts. Nirgendwo. Aber ja, dafür gibt es Technik-Nachrichten, die da wieder mal hysterisch gewachsen mit den Fanboy-Nachrichten anfangen, als es da ein 13-Retrücht gibt, dass nämlich Apple Insider irgendwie den Min-Chi Kuo ausgebuddelt hat und der gerüchtete denen gegenüber dann, im Herbst solle es ein 13-Zoll MacBook Pro mit Retina-Display geben. Was, sagen wir mal so, es ist nicht völlig unlogisch davon auszugehen, dass weitere Geräte mit retiniertem Display kommen werden irgendwann. Ob das jetzt so zeitnah der Fall ist, weiß ich nicht. Aber zu sagen, naja, also wenn sie jetzt schon ein 15 Zoll Display hinkriegen in der Auflösung, dann werden sie wohl auch ein 13 Zoll Display in der Auflösung hinkriegen, weil der Unterschied zwischen 13 und 15 Zoll ist, dass man, um ein 13 Zoll Display herzustellen, ein 15er herstellt und dann einfach den Rand außen so weit wegschnibbelt, bis man auf ein 13 Zoll runterkommt. Also ja, ist tendenziell eher schwierig, die großen Displays in Stückzahlen zu schaffen. Von daher, boah, völlig an den Haaren herbeigezogen ist die Idee nicht. Ob es kommt, keine Ahnung. Ob ich es haben wollen würde, sagen wir mal so, ich meditiere eher übers Air. Aber ja. So, dann gibt es einen IO-Pod, weil nämlich hier Mac Rumors gerüchtet hat oder gemeldet hat, dass eine Seite App Advice festgestellt hat, dass drei Kategorien Content aus dem iTunes App Store in iOS 6 entfleucht sind, nämlich Podcasts, Audiobooks und iTunes U. Und gut, für iTunes U gibt es eine separate App, für Audiobücher nicht und für Podcasts auch nicht. Und was sie dann mutmaßen, sich dann zusammenreimen aus, nun ja, sagen wir mal so, bekannt ist, beziehungsweise bekannt ist es ja auch nicht wirklich, weil es ist ja alles NDA, aber Gerüchten zufolge gäbe es Screenshots, auf denen es keine Store-Sektionen für Podcasts, Audiobücher und iTunes U im iTunes Music Store auf iOS 6 mehr gäbe. So, und dann reimen die sich daraus zusammen. Ja, das wird dann heißen, dass es separate Apps dafür gäbe. So, auf die Frage, was denn dann nun eigentlich separate Apps genau können würden, habe ich noch nichts gelesen. Und ich meine, gut, dann kann man jetzt irgendwie eine runde Liste Wunsch dir was aufmachen. Was hätte ich denn gerne? Also ich hätte gerne, dass eine Podcast-App auf einem iPhone selbstständig das Internet leersaugt. Sternchen aber nicht, wenn ich kein dickes Internet habe. Im Regelfall nicht. Beziehungsweise im Regelfall schon, aber dann irgendwo gerne eine Einstellung, die sagen kann, hey, Finger weg. Du bist im Krankenhaus, wenn du ein WLAN siehst, bist du das selber. So, keine Ahnung. Also, nichts Genaues wissen wir nicht, aber ich sag mal so, dass Podcasting zumindest als Thema für Apple schon eine Weile nicht mehr so unheimlich spannend zu sein scheint. Das kann einem schon auffallen. Jetzt irgendwie der letzte Knaller war ja das mit den Kapitelmarken in iOS 5.1, wo der Text zur Kapitelmarke jetzt nicht mehr angezeigt wird, sondern eben nur noch Kapitel 1 bis Quietsch. Beziehungsweise bei meinem Englisch sprechenden iOS Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, etc. pp. So, aber nichts Genaues wissen wir nicht. Achso, und das mit der separaten App, das hat dann All Things D gerüchtet. Und zwar haben sie da People Familiar with Apple's Plans ausgegraben. Also so extrem unspezifisch. Leute, die angeblich Apples Pläne kennen würden. Das ist irgendwie gerade mal eine Stufe seriöser als ich habe mir ausgedacht, dass. So, und die Leute, die kann es durchaus auch nicht geben, beziehungsweise nur im Schädel desjenigen, der da gerüchtet hat. Also, nichts Genaues wissen wir nicht. Könnte sein, dass Podcasts eine eigene App bekommen, die dann irgendwelche Funktionen hätte. Wäre noch die Frage, wie ich Podcast-Download nur auf dem i-Gerät haben. Ich hätte gerne immer noch irgendwie eine Sync-Möglichkeit, dass ich es auf einer zentralen Stelle nämlich lagern kann und dass diese zentrale Stelle nicht nur per iCloud erreichbar ist. Ja, weil da gibt es dann das Nutzungsszenario Krankenhaus, da heißt iCloud effektiv, ich mache meine große Internetbandbreite weg. Und das will ich nicht. Da bin ich nicht bereit zu. Aber ja. So, mal ganz davon abgesehen, dass es ja auch für iOS 6 Beta keine eigene iTunes-Version gibt, soweit ich weiß. Ja, also mutmaßlich wird am Sync-Protokoll nicht so viel geändert, dass es da eine neue Version geben müsste für. Ja, aber hey. So, dann gab es ein Dochfahren. Hatte ich ja letzte Woche an dieser Stelle das Gerichtsverfahren zwischen Apple und Motorola, was der US-Bundesrichter Richard Posner noch letzte Woche abgelehnt hatte. Der hat jetzt das Verfahren doch zugelassen. Die erste Anhörung ist für 20. Juni geplant gewesen, also schon gewesen. Warum der Richter seine Meinung geändert hat, schreibt Heise, ist nicht bekannt. Vorangegangen war jedoch ein Antrag Apples nach einer Anhörung. Posner gab lediglich bekannt, dass die Verhandlung eine gute Gelegenheit für beide Unternehmen sei, ihre Argumentationen vorzubringen. Gleichzeitig gab er beiden zu bedenken, dass es zu keiner richterlichen Unterlassungsverfügung kommen könne und stattdessen lediglich vernünftige Lizenzgebühren festgelegt würden. Oder anders ausgedrückt, ja, das Gerichtsverfahren hat sich dann doch nicht in Wohlgefallen aufgelöst. Über das, warum es sich jetzt doch nicht in Wohlgefallen aufgelöst hat, ist wenig bekannt. Aber ja, ich meine, ob die sich jetzt irgendwie in dem Verfahren mal ausnahmsweise nicht vor Gericht prügeln oder doch, so wirklich spannend wird die Situation ja sowieso nicht dadurch. Aber ja. Insbesondere solle sich Motorola auf Fragen zu Frant einstellen, wenn es an einem G3-Patent festhalte. Mit dem Kürzel wird eine Regelung bezeichnet, die den Zugang zu standardrelevanten Patenten für geringe Lizenzkosten gewährleistet. Sie ist im Mobilfunk weit verbreitet. Wobei mir nicht klar ist, was ein G3-Patent sein soll. Oder meint es ein 3G-Patent? Whatever. Also, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann, iOS fragt aus der Kategorie, ja, da gab es auch schon Screenshots. Plus, es gab ja dann zwischendurch auch schon bei dem großen Datenschubs-Buhai Meldungen so, ja, werden wir in der nächsten Version machen. Und ja, jetzt in iOS 6 holt das System nämlich zunächst die Erlaubnis des Nutzers ein, wenn eine App auf persönliche Daten zugreifen will. Geht aus den Release-Notes der Vorabversion hervor, wie Mac-Rumors gerüchtet. Demnach fragt iOS 6 den Nutzer, sobald eine App auf die Kontakte, Kalendereinträge, Erinnerungen oder Fotos zugreifen will. Fotos gab es bisher nur indirekt, insofern als an den Fotos, wenn man das nicht explizit abgelehnt hat, immer noch Location-Daten dranhängen, dass zum Zugriff auf gespeicherte Fotos man die Location-Berechtigung für eine App einräumen muss. Weil, hey, so ein Foto, das könnte eine Location enthalten und damit ist ein Zugriff auf ein Foto ein Zugriff auf eine Location. Offensichtlich ist es nicht, aber ja. Jetzt gibt es da also auch irgendwo Privacy-Einstellungen für Kontakte, Kalendereinträge, Erinnerungen oder Fotos. Ja, Mai. Also, da gibt es jetzt irgendwie offensichtlich wohl ein neues Framework für, beziehungsweise neue Berechtigungen. Was dann effektiv heißt, wenn man eine App hat, die ein paar mehr Daten haben will, vielleicht noch gleich beim ersten Start, man dann mit einem ganzen Stapel an Dialogen belästigt wird. Aber ja. So, und das ist da jetzt also neu eingeführt und die neu eingeführten Abfragen würden wir dann, wenn ein höherer Schamage an Kontrolle darüber, wem sie ihre Daten ausständigen, was allerdings auch zu häufigeren Rechteabfragen führt. Ja. Oder anders ausgedrückt, ob das jetzt nun irgendwie die Usability-Lösung ist, weiß ich nicht. Aber irgendwelche Datenschutzfanatiker werden sich jetzt dann vor Freude schon wieder selbst bewässern. Selbst beurinieren. Also, man möge sich vielleicht erstmal eine Weile von Herrn Weichei fernhalten. So, da gibt's Akku Pro, weil nämlich Besitzer eines neuen MacBook Pro mit Retina-Display sich auf höhere Kosten einstellen müssen, wenn sie den Akku des Rechners außerhalb der Gewährleistungszeit oder des kostenpflichtigen Apple Care Protection Plans ersetzen wollen. Laut einer von Apple veröffentlichten Tabelle kostet der Tausch beim neuen Spitzenmodell 199 Euro inklusive Mehrwertsteuer, entspricht einem Aufschlag von knapp 54% im Vergleich zum Standard MacBook Pro mit 13 oder 15 Zoll Bildschirm, bei dem der Hersteller bislang 129 Euro berechnet. Ja, und ganz viel früher TM gab es ja auch noch herausnehmbare Akkus TM und da kostete dann ein neues Akku deutlich unter 100. Und man konnte es selber machen. Ja, Weltuntergang, Weltuntergang, Weltuntergang. Ja, ich meine, was Apple macht, ist im Wesentlichen, da gab es jetzt ja auch irgendwie den iFixit-Teardown, die haben dann so ein Gerät genommen und haben das komplett auseinandergerupft. Inklusive Stellen, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie danach das Gerät nicht mehr in den Originalzustand zurückversetzen konnten, weil Display auseinanderzupfen. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwie noch Technik irgendwo rumliegen haben, aber das sah mir eher aus, als ja, sie wollten unbedingt wissen, aus welchen Teilen das Ding besteht und haben es dann halt komplett auseinandergezupft. Aber ja. Und jedenfalls ist also der Witz, der iFixit hat sich da auch groß hingestellt und rumgeblökt. Ha, das unreparierbarste Mac-Computergerät ever. Ja, der Witz ist mit dem unreparierbarsten Mac-Computergerät ever. Da hat Apple ja angefangen, als sie vor vielen, 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 vielen Jahren für damals noch sehr teuer das erste MacBook Air auf den Markt brachten. Weil das war halt aus Unibody-Aluminium und die User-Serviceable Parts waren nicht vorhanden. Ja, das war das Teil, wo noch ein Ethernet-Port per kannst du aufklappen dran war. Muhaha. War es ein Ethernet-Port? Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall, irgendwas konnte man da aufklappen. So, das Ding, das ging schon mal ganz ordentlich über die Ladentische. So, und dann bei der nächsten Generation MacBook Air, da gab es dann das Aufklappdings nicht mehr, das haben sie dann abgeschafft. Und jedenfalls, also der Witz ist der, dass die MacBook Airs als überhaupt nicht user-serviceable Geräte sehr deutlich machen durch ihre Verkaufsanzahlen, dass Anwender das haben wollen. Dass den allermeisten Anwendern relativ pups egal ist, ob sie an einem Rechner rumschrauben können. Und wenn irgendwie da der Akku drauf geht, ja, dann ist halt eine Geschichte, die passiert dann halt irgendwann mal vielleicht. Dann kann man ja auch mal Geld in die Hand nehmen und den austauschen. Beziehungsweise man könnte mehr Geld in die Hand nehmen und ein neues Gerät kaufen, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo der Akku den Geist aufgibt und die Garantie vorbei ist, ja dann durchaus auch schon das eine oder andere Update an Geräten geben könnte. No? Aber hey, also ja, wenn man da den Akku getauscht haben will, dann ist das kompliziert. Ja, und? So, dann Keyheim. Genau, da gab es eine USB-Device-Configuration-Plist in iOS Beta-Version, die in der Vergangenheit ja gerne dazu genutzt wurde, um nach neuen, noch nicht angekündigten Geräten Ausschau zu halten. Da ist ja dann irgendwann vor einiger Zeit schon mal, ich meine vorm iPad war das, dass dann da plötzlich die Liste an Geräten riesengroß wurde. Dann irgendwie das iPhone 57,92. Ich glaube, die gab es wirklich nicht. Aber ne, halt so irgendwie total obskure Nummern, wo auch dem letzten Idioten klar ist, okay, die sind nicht alle ernst gemeint. Klar sein konnte, dass die halt nicht alle ernst gemeint sind. Und jetzt ist der Witz der, dass in der Datei the file is still there in previous versions, jokingly referred to non-existent software. But all traces of upcoming hints have been removed. Also Tim Cook auf der All Things Digital Konferenz verkündet, ja, we're doubling down on secrecy. Was mir bei der Meldung hier allerdings fehlt, ist ein Hinweis darauf, warum die Gerüchterstatter der Meinung sind, dass dann aber die Hüllengerüchte stimmen würden, weil, also die Außenteile-Gerüchte, weil anders als beim iPhone 5 mit Wedge-Form, dieses Mal die aber total richtig sein werden. Na, ich finde es nur putzig. Also ja, Apple hat sich große Mühe gegeben in iOS 6 Betas. Findet man selbst, wenn man das Ding komplett auseinander nimmt, keine Hinweise auf upcoming Hardware, die mit dieser Software unterstützt werden könnte. Nein, sowas. Und ja, von daher. Ja, also wer glaubt jetzt dann noch, dass dann die Außenteile echt sein müssen? Wenn sie schon aus der Software jede Spur von zukünftiger Hardware rausgeputzt haben. So, dann gab es ein Mini-OS im Rahmen der WWDC 12 Keynote, hat nämlich Scott Forstall in der abgelaufenen Woche iOS 6 vorgestellt und der versammelten Presse präsentiert. Dabei gab es dann die großen Änderungen, klar, die haben wir hier schon in Ruhe gehabt, und ein paar kleinere Änderungen wie VIP-Kontakte, Geofencing in der Find My Friends App, deutsches, französisches und spanisches Wörterbuch, Einschalten von Bluetooth wird einfacher. Einstellungsmöglichkeit befinden sich auf der ersten Seite. Das iPad erhält eine eigene Uhren-Applikation. Für das Aktualisieren einer App muss das Passwort nicht noch einmal eingegeben werden. Neugeladene Applikationen erhalten einen kleinen Neubanner. Deutsches, französisches, spanisches Wörterbuch, HDR-Verbesserungen, Songs können als Alarmton gewählt werden, Voice-Over-Verbesserungen, Game-Center-Freunde über Facebook, Reminder-Orte müssen nicht mehr aus einem Kontakt kommen. Stand da nicht, habe ich mir aber hingeschrieben. Das klingt nach einem Hubschrauber. Ja, also jedenfalls, da gibt es so ein paar kleine, nicht groß an die große Glocke gehängt, aber trotzdem in der Präsentation wenigstens mal auf einer Folie an der Wand gewesenen Änderungen. Und ja, sind so ein paar Nettigkeiten drin, wo ich halt nichts von gehört habe, aber darauf hoffe, dass es bei der Gelegenheit mit erledigt wird, mein dann bald ein Jahr alter Smart Playlist Bug. Aber ja. So, dann gab es ein TB-Up-Update. Und zwar gab es ja kurz nach der WWDC ein Thunderbolt-Update, was man ja auf Mac-Geräten mit Thunderbolt-Anschluss installieren konnte. Das war das Ding, wo, wenn man dann Pech hatte, man dann einen nicht mehr bootenden Rechner vor sich hatte. Ups. Beziehungsweise der beim Booten in eine Kernel-Panic gerannt ist. Hat das niemand getestet? Wo ich halt das Glück hatte, dass das Update auf meinem eher sauber installiert war und dann war mir das auch egal. Beziehungsweise in dem Moment, wo ich halt die Meldung gesehen habe, dass es da Probleme geben sollte, da war das Update gerade dabei installiert zu werden und da war es dann für mich eh zu spät. Aber ja, und jetzt ist also der Witz der, es gibt da ein Thunderbolt-Update in der Version 1.2.1, das man sich jetzt irgendwie angeblich installieren können soll. Der Witz ist, in Software-Update taucht das bei mir auf dem eher nicht auf. Also entweder, weil ich halt das 1.2 installiert habe, und es damit nicht nötig ist, eine andere Version von dem Ding zu kriegen. Oder vielleicht muss man sich das auch zu Fuß irgendwo herholen. Und dazu bin ich dann aber nicht bereit. Aber ja, plus, da gibt es jetzt keine Meldungen von, wenn man das dann installiert hätte, dass dann irgendwie Rechner nicht mehr funktionieren würden. Aber ja. So, dann hat TechCrunch gerüchtet, dass der neue Dock-Connector ein 19-Pin-Port confirmed wäre. Wobei sich bei so Meldungen mir immer wieder aufdrängt, confirm doesn't mean what you think it means. Na, weil sie haben dann irgendwie gemeldet, dass dass three independent manufacturers all agreed that the 19-pin dock port is in the works and that many accessory manufacturers are facing an uneasy few months as they wait for official news. Ja, also ich meine, dass ein dünnerer Anschluss kommen könnte, hatte vor Ewigkeiten Eimor sich schon zusammengerüchtet. So, der Witz an dem, ja, aber wir haben jetzt bestätigt, der nächste Dock-Connector ist viel kleiner, hat nur noch 19 Leitungen. Der Witz daran ist, es gibt da halt auch immer noch irgendwo die Stellenausschreibung für einen Dock-Connector-Engineer. Wo auch hier wieder ne, die Gerüchterstatter dann nicht zu den anderen Gerüchten Stellung nehmen und sagen, warum gibt es gleichzeitig eine Stellenausschreibung, wo angeblich das Ding doch schon fertig sein soll? Das passt doch nicht zusammen, dass ich mir, wenn ich das Ding schon fertig habe, noch Leute suche, die das bauen. Na, also da riecht doch irgendwas eigenartig. Beziehungsweise man braucht dann wenigstens mal eine Erklärung, warum gibt es denn da eine Stellenausschreibung, wenn das Ding noch angeblich schon fertig ist? Ich hänge mich immer noch aus dem Fenster. Ich glaube nicht dran, dass die Außenteile das nächste iPhone sind. Glaube ich einfach nicht. Aber deswegen, weil ich es nicht glauben will. So. Und wenn ich was nicht glauben will, dann kann ich ja stur sein. Dann bleibe ich jetzt so lange bei der Meinung, bis entweder irgendwo mir ein Gegenbeweis entgegenfällt oder ich halt am Ende beweise, dass ich recht habe. Na, mit dem iPhone 5, von dem ja auch gerüchtet worden war und von dem dann nie Teile irgendwo raussickerten, selbst in den paar Tagen vor der Keynote nicht. Da war ich mir dann zum Schluss auch ganz sicher, okay, das kommt so nicht. Und ich hatte ja recht. Von daher, ja. So, Neues von der Mafia. Da gab es erstmal LSR-Kritik, weil logischerweise das Leistungsschutzgeld, was ich ja letzte Woche nicht gebührend würdigen konnte, wegen, weil, naja, wenn ich dann schon hier bei 40 Minuten bin, dann ist irgendwann auch mal genug. Da gab es dann logischerweise Kritik. Da gab es dann Warnungen vor einer Quasi-Monopolisierung der deutschen Sprache, einer kaum vorstellbaren Beschränkung der Informations- und Meinungsfreiheit sowie Prozess- und Abmahnwellen. Die Verlegerverbände BDZV und VDZ begrüßen dagegen die Vorlage. Der Entwurf bringe den notwendigen Schutz der gemeinsamen Leistung der Herausgeber von Presseerzeugnissen und Journalisten voran. Plus, ne, gab es jetzt auch irgendwo Kritik, so ja, die eigentlichen Heber von Uhren, nämlich die Journalisten, die sollen von dem Geld aber pro forma auch was sehen, gerechten Anteil erhemmen. Ja, ne, mal ganz davon abgesehen, was ist jetzt eigentlich nun die Leistung, die bei einem Papierverleger geschützt werden soll, dass er auf totem Baum irgendwas in einer bestimmten Schriftart layoutet rausbringt. Das ist die Leistung. Und was hat das mit dem Internet zu tun? Na, also, Beziehungsweise, man lege doch mal da, inwiefern denn Google Nevs von Schriftart, Layout etc. pp. Irgendwas klauen, Raubmord kopieren würde, weil tun sie nicht. Na, also, ja. Das lustige Leistungsschutzgeld. Also, inzwischen ist, glaube ich, auch so weit, dass außer einem Axel Springer Populisten Christoph Käse ungefähr niemand mehr das Leistungsschutzgeld haben will. Aber hey, bis der realisiert, dass das eine dumme Idee ist, dauert es noch eine Weile. So, dann gab es auch FairLSR, das ist Netzpolitik. Die Deutsche Journalistenunion bei fair.de kritisierte das geplante Leistungsschutzgeld, Recht. Allerdings nicht wegen Kollateralschäden für eine digitale Öffentlichkeit und die Wikipedia drohender Rechtsunsicherheit für Blogger und soziale Medien, sondern weil man mehr Geld vom Kuchen der Verleger abhaben möchte. Leistungsschutzrecht ohne bessere Berücksichtigung der UrheberInnen und Urheber ist nicht akzeptabel. Und anders ausgedrückt, die Pfeifen bei Verdi haben immer noch nicht begriffen, dass sie jetzt eine Gelegenheit hätten, mal etwas für die Gesellschaft zu tun. Das wollen die offensichtlich nicht. Oh, ich meine, wenn sie das nicht wollen, dann tun sie es nicht. Ne? Aber dass ich die Gewerkschaftspfeifen in Sachen Content-Mafia sowieso am liebsten in Körperregionen treten würde, wo es ihnen besonders wehtut, ja, das ist nicht neu. Das habe ich schon eine ganze Weile auf dem Zettel. Mir ist nur noch nie eine Gewerkschaftspfeife begegnet, die mir dann ernsthaft irgendwie ins Gesicht sagt, ja, und ich finde mehr Überwachung großartig. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gab es ein Kraftes-Shop. Also die nordrhein-westfälische, da glaube ich noch nicht neu gewählte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, SPD, hat eine Einigung im Streit um die Tagesschau-App gefordert. Die Öffentlich-Rechtlichen hätten eine Entwicklungsgarantie, aber auch die privaten Anbieter auf dem Medienmarkt bräuchten bessere Rahmenbedingungen. Blasel, Fasel, Blasel, Fasel, Fasel, Blasel. Ja, nachdem Frau Piel ja in jedes Bett reinklettert, was ihr irgendwie geboten wird, insbesondere das der Content-Mafia, steht anzunehmen, dass irgendwann demnächst die Tagesschau-App ein Update bekommt und dann nämlich nur noch Videos anzeigt und auch keine Eilmeldungen mehr pusht und damit für mich jede Form von Interessantheit verliert. Weil ich meine, wenn ich mir irgendwie bewegt Bild angucken will, dann kann ich das bisher auch schon. Das will ich nur nicht. Schon gar nicht, wenn ich irgendwie unterwegs bin, wo die App ja für mich auch nur ansatzweise von Interesse hätte sein können. Tja, schade aber auch. So, dann SLSR hat nämlich SLS, Bundesjustizministerin Sabine Leutheisser-Schnarrenberger, FDP, auf dem 24. Medienforum NRW den in der vergangenen Woche vorgelegten Gesetzentwurf für ein Leistungsschutzgeldrecht verteidigt. Gleichzeitig forderte sie im Streit über die Tagesschau-App mehr Zurückhaltung von den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das Leistungsschutzrecht konserviert nicht alte Geschäftsmodelle, erklärte die Ministerin in Köln. Stattdessen werde durch das Gesetz nur ein Interessenausgleich geschaffen. Leistungsschutzrechte seien im deutschen Urheberrecht nichts Neues. Ja, der Witz ist nur der, das Urteil, wo sie sich da nämlich auch drauf beziehen, dass nämlich Musikverleger ein eigenes Leistungsschutzrecht vom BGH, was glaube ich, zugebilligt bekommen hätten. Da ist mir kürzlich mal ein Kommentar zu begegnet. So, ja, bei dem Verfahren ging es darum, dass eine Band einen Ausschnitt aus einem Musikstück genommen hat und einige hundert Mal hintereinander geklebt hat. Und dann der Meinung war, dass sie aber bei dem Heber der Uhren des ursprünglichen Ausschnittes ja gar nicht irgendwie auch nur eine Erlaubnis hätte einholen müssen. Und darum ging es in diesem Verfahren. So, wenn man das jetzt also konsequent auf die Verleger umsetzt, dann ist so ein Recht also erst dann nötig, wenn jemand hingeht und ein einzelnes Wort aus einem mit den besonders großen Buchstaben versehenen Papiererzeugnis heraustrennt und wiederholt auf irgendein Medium tut, was dann im Zweifelsfall mit dem Internet nämlich überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also inwiefern brauchen die Verleger irgendwelche Rechte im Internet, die sie nicht ohnehin schon haben? Sie lassen sich von den Urhebern ja schließlich per Total Buyout schon alle Rechte abtreten. Also welche Rechte fehlen denen? Ja, das Recht, die Schriftart zu bestimmen, in der auf tote Baum, hat mit dem Internet nichts zu tun. Tja, schade aber auch. Ja, also, da fehlt irgendwie jede Form von Hinweis. Vor allen Dingen ist ja im Moment auch völlig unklar, was denn eigentlich so ein Leistungsschutzrecht in real heißt. Also man kann sich den Gesetzentwurf angucken. Ja, da ist irgendwie Gerede von nicht gewerblich, wobei gewerblich halt ein unbestimmter Rechtsbegriff ist. Also gewerblich könnte in dem Kontext heißen, sobald ich irgendwie einen Flatter-Button oder eine Anzeige oder sonst irgendwas auf meiner Webseite habe, bin ich gewerblich und muss damit dann muss damit zu jedem einzelnen Verlag hingehen, den ich verlinken will und da Geld über den Tisch wachsen lassen, nach Verhandlungen. Und sowas wie die heiße Artikel-Links, wenn man die einfach aus dem Browser rausklaut, dann ist die Überschrift des Artikels schließlich schon im Link drinne. So, das heißt, ich kann auf den Artikel zumindest mit dem Link nicht verlinken, ohne dass auch ein klitzekleiner Teil der Überschrift, also der verlegerischen Leistung, enthalten sein könnte. Tja, schade aber auch. Na, das sind alles ungeklärte Sachen. Im Zweifelsfall wird es da Gerichtsverfahren für geben. Na, wieder mal was Schönes für die Abmahnindustrie. Also die einzigen, die sich am Leistungsschutzgeld im Moment freuen dürften, das dürften die Abmahnanwälte sein, weil das ist Beschäftigung auf Jahrzehnte. Ja, was dann allerdings auch passiert, in diversen Kreisen jetzt schon passiert, also bei mir ja auch, ich verlinke nicht mehr auf deutsche Verlagswebseiten. Punkt. Und da ist mir scheißegal, welcher Verlag. Da ist mir auch scheißegal, dass es irgendwie bei Spiegel Online einen Beitrag gibt oder gab, wo drei Autoren sich gemeldet haben, man dürfe auch in Zukunft großzügigerweise auf ihre Webseite verlinken. Ja, finde ich ja nett. Aber solange die Aussage nicht irgendwie vom Justiziar des Verlages offiziell in juristisch haltbar formuliert dasteht. Ist das eure Meinung? Die Meinung der Redaktion? Ja, ich glaube gerne, dass die Redaktion der Meinung ist, dass das eine total dämliche Geschichte ist. Ich glaube auch gerne, dass in vielen Redaktionen viele Autoren der Meinung sind, dass das Leistungsschutzgeld völlig sinnfrei ist. Das reicht nur dummerweise nicht. Theoretisch müsste ich mir jetzt dann von jedem Verlag irgendwie unterschriebenes Stück Papier, wir werden dir gegenüber keine Leistungsschutzrechte geltend machen. Unter folgenden Bedingungen. müsste ich mir von jedem Verlag irgendwie schriftlich geben lassen. Ja, habe ich Bock drauf? Nö, habe ich nicht. Dann gucke ich doch lieber, ob ich nicht irgendwo anders hübsche Quellen finde. Na, das Internet ist groß und weit, dann verlinke ich halt woanders hin. Das tut mir anfangs jetzt erstmal ganz schön weh, weil erstmal Quellen finden, die einigermaßen seriös sind. Und die dann verlinken. Ne? Ja, ja, so ein einfacher Link, der ist aber nicht leistungsschutzrechtpflichtig. Ah, und was ist ein einfacher Link? Woran erkenne ich den? Wie unterscheidet sich der einfache Link vom nicht einfachen Link? Ah, juristisch ungeklärte Tatsachen. Tja, schade. Ich habe kein Bedürfnis danach, das vor Gericht klären zu lassen. Vor allem habe ich kein Bedürfnis danach, dafür Geld bezahlen zu müssen, das vor Gericht geklärt zu bekommen. Ja, ja, ich weiß, meine Seite ist eine kleine knuffige. Bis die irgendjemand findet, das dauert. Aber ja. Ja, und das ist, also SLS stellt sich hin und tönt rum, ja, aber ne, das Leistungsschutzrecht, das ist so großartig. Nein, ist es nicht. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, Sie wären mir ja fast sympathisch geworden mit Ihrer Fastweigerung, die verdachtsfreie Verbindungsdatenspeicherung einzuführen. Aber das ist jetzt der Punkt da. Sorry, nein, geht gar nicht. No. Upp. So, dann genau, ACTA. Da ging die ACTA-Geschichte nämlich auch mal weiter. Es gibt nämlich einen Termin am Donnerstag, 21. Juni, also gestern von heute aus gesehen, ist Abstimmung im Ausschuss für internationalen Handel, INTER, und Tagesordnung für die ACTA-Abstimmung im Europäischen Parlamentsplenum steht auch. Debatte ist am 3. Juli ab 15 Uhr, abgestimmt wird am 4. Juli ab 12 Uhr. So, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Dann gibt es 6% der Bundesbürger ab 14 Jahren, hat Ponyfer da irgendwo ausgegraben, sind nämlich schon mal abgemahnt worden, hat eine Umfrage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen ergeben. Wenn man die üblichen Anwaltsgebühren zusammenrechnet, habe die Abmahnanwälte mehr verdient als die Musikindustrie. Und wisst ihr, was die Leute mit dem Geld sicher nicht machen, was sie an Abmahnungen verlieren? Na, Musik kaufen natürlich, ne? Weil Geld, was man nicht hat, das kann man nicht in Musik investieren. Aber Jahrmarkt. Ja. Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. Dann gab es die Intaktlähmung, weil nämlich, Meldung von gestern Mittag, der Handelsausschuss des Europaparlaments sich gegen das internationale ACTA-Abkommen ausgesprochen hat. Eine Mehrheit des Gremiums stimmte in Brüssel gegen die Vereinbarung, mit der Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen bekämpft werden sollen. Oder anders ausgedrückt, alle EU-Parlamentsausschüsse, die sich zu dem Thema äußern durften, alle 5, haben gekopfschüttelt, mehrheitlich. Gut, das ist jetzt noch nicht das finale Urteil, aber ich sag mal so, es sieht zumindest nicht rosig aus für das Abkommen, das Geheimverhandelte, bei dem die Konsequenzen völlig unklar sind. Beziehungsweise bei dem es überhaupt eine Begründung fehlte, warum man das dann eigentlich haben will, wenn es doch überhaupt nichts ändert. Aber ja. So, und dann gibt es hier noch ein Urhandel GH, weil nämlich der Europäische Gerichtshof den Schutz des Urheberrechts gegenüber der Handelsfreiheit in der Europäischen Union gestärkt hat. Nach dem in Luxemburg verkündeten Urteil, gestern in Luxemburg verkündeten Urteil, darf nämlich der Import von Kopien urheberrechtlich geschützter Werke auch dann bestraft werden, wenn diese Werke im Staat des Verkäufers nicht geschützt sind. Im aktuellen Fall waren in Italien Kopien von Einrichtungsgegenständen im Bauhausstil produziert und in Deutschland verkauft worden. Die Richter erklärten, dass Handelsverbote der Kopien in Deutschland stelle zwar eine Behinderung des freien Warenverkehrs dar, sie sei jedoch für den Schutz des Urheberrechts und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt. Ja, oder das ausgedrückt, ja, natürlich sind Umnachtungsrechte wichtiger als alle anderen. Schön, dass wir einen so schönen Ausgleich haben. Dann gab es eine Space-Meldung von China, nämlich das chinesische Raumschiff Shenzhou 9 ist man könnte es Raumstation nennen, man kann es aber auch einfach Kanister nennen. Tiangong 1 geflogen, inklusive einer Frau an Bord und hat da angedockt. Hui, die erste Taikonautin im Orbit. Die Amerikaner haben länger gebraucht, bis sie die erste Frau im Orbit hatten. Aber gut, die Amerikaner haben für einiges länger gebraucht, weil sie in einigen Ecken schlicht und ergreifend auch die ersten waren, die Dinge gemacht haben. Okay, mit irgendwie Menschen in Orbit schaffen, da waren sie bei weitem nicht die ersten. Aber ja. Show war am Montag. Dann Mozilbyte. Der Webbrowser hat harte Konkurrenz von Chrome. Und auf der mobilen Plattform ist Firefox nicht viel vertreten. In einem Video stellt Mozilla nun ein neu gebildetes Team vor, das beim Produktdesign strategisch denken will. Alex Limi, Leiter des Teams für Produktdesign und Strategie, erläuterte darin, woran das Team im vergangenen Quartal gearbeitet hat. Release-Termine wurden allerdings nicht bekannt gegeben. bla 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 bla. Die wollen dann auch nochmal irgendwie auf iOS auftauchen. Als Junior-Browser. Was allerdings dann den Scherz hat, dass Apple bisher nur Browser zugelassen hatte, die die WebKit-Engine von Safari benutzt haben. Beziehungsweise die das Rendering nicht on-device erledigen. Ja, das eine alle Browser und das andere Opera. Aber ja. Show. Am Dienstag gab es dann Surface Palm. Oder Surface Palm. Wie auch immer man es dann richtig zusammenbaut. Microsoft hat dann nämlich Montagabend, beziehungsweise Montag spät dortiger Zeit, eine Presseveranstaltung losgetreten, bei der sie dann vorgestellt haben, hier ein Tablettengerät, also genau genommen zwei Versionen, die zueinander völlig inkompatibel sind. Tablettengeräte, wir nennen es Surface. Ja, das war bisher der Big Honking Tisch, auf dem man touchscreenig irgendwas tun konnte, der allerdings irgendwie ob des Preises auch nie besonders weit verbreitet war. Aber ja, und den man zum Booten mit einer Maus, zuerst Einrichtung brauchte man eine Maus, um ein Touchscreen-Gerät ist groß genug, passt daran. Und jedenfalls, also Surface haben sie da vorgestellt, Tablettengeräte, derer nämlich zwei. Es gibt zunächst zwei Typen, die sich in Leistung, Größe und Gewicht und Betriebssystem unterscheiden und Anwendungen, die drauf laufen und sowieso und überhaupt. Nämlich eine ARM-Version, auf der Windows 8 in der Retweet-Version, RT-Version draufläuft, logischerweise, und eine Intel-Version, in der natürlich logischerweise die Retweet-Version nicht läuft, sondern die Intel-Version. Und die sind ja beide, also sie heißen beide identisch, haben vielleicht auch noch den gleichen Kernel-Kern, aber ansonsten unterscheiden sie sich halt signifikant. So, plus das Ganze halt irgendwie mit Metro, blub. Scherz an der ganzen Geschichte ist, das ist halt auch dann, also ist, anfangs sah es aus wie eine, naja, wir haben uns bei Apple ein paar Sachen abgeguckt, Veranstaltung. Ja, und dann gab es dann auch den einen Moment, wo der Windows 8 Obervorturner Herr Sinowski ein abstürzendes Gerät in der Hand hatte. So frei nach dem Motto, er da irgendwie drauf rumgefingert und das Gerät hat offensichtlich keine erkennbaren Reaktionen mehr gezeigt. Woraufhin er dann nach hinten gesprintet ist und ein zweites Gerät zur Demonstration hervorgeholt hat. Ja, kann mal passieren. Nicht schön, aber kann mal passieren. Aber am Ende gab es dann den großen Scherz mit so, ja, wann kommt's raus, was kostet's, sagen wir nicht. Also sie haben nicht angekündigt, also nicht auf Termin angekündigt, wann es rauskommt, sondern so, ja, dann, wenn Windows 8 rauskommt. Windows 8 hat im Moment noch irgendwie nur einen schwammigen irgendwann im Herbsttermin. Aber ja, ist nicht so, dass die Konkurrenz nicht ohnehin schon längst angekündigt hätte, wann denn da nun die nächste Version von Berglöwen, beziehungsweise der Berglöwe als solcher rauskommt. Aber und was kostet's? Naja, vergleichbar zu Ultrabooks. Okay, also noch ungenauer konnte das jetzt nicht. Also irgendwann kommt ein Gerät, was sie jetzt schon mal vorgestellt haben, zu einem unbekannten Preis. Schön. Ja, Mensch, dann werde ich mir doch garantiert kein anderes Tablettengerät kaufen. Wie zum Beispiel, was jetzt zu erwarten ist, irgendwann in der nächsten Woche ist Google I.O.-Konferenz und da könnte eventuell möglicherweise vielleicht eine neue Androiden-Software-Version rausgelassen werden und neue Nexus-Hardware. Tja. Na, also die wird man sich nicht kaufen wollen, weil Microsoft hat ja schon angekündigt, dass sie irgendwann irgendwas Besseres rausbringen würden. Und ob es besser ist, man weiß es nicht, weil von den Journalisten, die da waren, durften zwar die Geräte befingern, aber sie durften nicht lange damit spielen. Plus, was dann auch irgendwie mir als Meldung noch in die Finger fiel, so ja, für eine Softwarefirma ist da erstaunlich überhaupt gar nicht von Software die Rede gewesen bei der Veranstaltung. Ah, huch. Ja, also da kommen dann irgendwie die Geräte, ob sie spannend sind. Ich habe da so Zweifel dran. Aber ja, dann gab es ein LHC-Date, was ich mir am Dienstag mal reingeklebt habe. Aktuell läuft nämlich eine Machine-Development-Phase, mutmaßlich bis Sonntagabend, Montag früh. Dann gibt es einen Technical-Stop. Und jetzt ist dann auch demnächst, nämlich Anfang Juli, ist die erste große Konferenz für das Jahr. Nämlich ICHEP, wie immer man die richtig ausspricht. Gerüchteweise gibt es, oder beziehungsweise es tauchten Gerüchte auf, dass es mögliche Higgs-Signale mit 4 Sigma-Relevanz geben könnte, was aber für eine offizielle Entdeckung nicht reicht. Für eine offizielle Entdeckung will man 5 Sigma haben, was effektiv heißt, dass es extrem unwahrscheinlich wäre, dass es sich dabei um Zufallsmessungen handelt. Weil man sagt ja nicht, hier, da ist der Higgs gewesen, sondern, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Teilchen, die wir da jetzt sehen, vorher mal ein Higgs waren, die ist dann doch eher hoch. Und da warten wir jetzt also noch drauf. Plus, wir haben jetzt dann auch schon ein Drittel der erwarteten Datenmenge für dieses Jahr beim LHC gesehen. Ne, Ziel ist ja auf 15 durch FB. Und jetzt sind 6 durch FB bei den Experimenten schon angekommen. Aber ja. Dann gab es am Mittwoch eine Meldung, dass Washington Post berichtet hatte, ja, die Flamewanze wäre übrigens eine US-Israel-Kollaboration. Was mir nur einfällt, ja, das überrascht mich jetzt nicht sehr. Also genau genommen hätte es mich überrascht, wenn jetzt irgendwer behauptet hätte, nein, das wäre nicht aus USA. Ja, weil es riecht ganz heftig nach, da haben die Amis ihre Finger drin. Aber ja. Und dann gab es auch am Mittwoch noch eine Meldung, dass übrigens das, was wir alle schon ahnen durften, bei Microsoft nämlich tatsächlich eintritt, wer ein Windows Phone 7 Serie Gerät sein eigen nennt, wird kein Update auf Windows Phone 8 bekommen, weil Windows Phone 8 ja völlig anderes Grunddesign hat, nämlich nicht auf Windows CE, sondern auf Windows 8 basieren würde vom Kernel her und Microsoft sich dann nicht in der Lage zu sieht, die Software an die bestehende Hardware irgendwie noch anzukloppeln und deswegen gibt es dann schlicht nur noch ein Windows Phone 7.8 und dann ist Feierabend, dann kriegt man keine Updates mehr. Na, aber Apple ist evil, weil Funktionen der neuen iOS-Version nicht auf alter Hardware auch voll funktionieren. Ja, also bei Microsoft kann man da durchaus das Pech haben, dass dann nach, boah, lass mich lügen, 2 Jahren, 3 Jahren, es schlicht und ergreifend überhaupt gar keine Software mehr gibt. Punkt. Schade. So, plus richtig auf die Füße gefallen ist das dann Nokia, weil die sind ja gerade erst relativ kürzlich mit ihrer Telefonlinie auf den Markt geschlurft und die wird dann alle kein Windows Phone 8 bekommen, weil nö. Huch. So, und dann gab es gestern noch für mich großen Ungemach, als dann nämlich der Google Reader dysfunktioniert hat. Und zwar war es so, das habe ich dann auch eine Weile gebraucht, um herauszufinden, dass es nicht an mir liegt, sondern dass es am Reader liegt. Dass nämlich bei einem Call, den man da in Richtung Reader absetzen kann, um sich aktuell ungelesener Einträge liefern zu lassen, der Google Reader schlicht alles zurückgemeldet hat. Und das führte dazu, dass die Einträge zwar gelesen waren, der Reader auch eigentlich wusste, dass sie gelesen sind, aber bei dem einen Call trotzdem alles wieder zurückgemeldet hat, was dann zu großem Ungemach geführt hat. Aber das haben sie dann irgendwann im Laufe des Tages tatsächlich noch wieder beseitigen können. Und dann noch als Meldung vom letzten Wochenende war ich natürlich in Garstedt, weil Wetterschmetter bei den Vogelfreien. Hat sich an sich gelohnt, aber ohne den Dicken. Dafür gab es einen Buchbinder, der zum Thema Buchbinderei Dinge erzählt hat, die ich vorher nicht wusste, dass sie überhaupt interessant sein könnten. Aber ja, den einzigen Haken gab es am Samstag, 18 Uhr ungefähr, kam dann ein großes Gewitter vorbei, geschwappt und machte es ziemlich nass und unangenehm. Dafür war der Sonntag dann sonnig, der Dicke war nicht da und ja, ich habe dann noch das Problem, für den OP-Monatstag habe ich nichts gefunden, was ich irgendwie unbedingt ganz dringend haben wollen würde. Nur habe ich jetzt das Problem, dass nächste Woche, nächsten Freitag, der Schand sich sogar zum 4. Mal jährt und ich mir da dann doch nochmal irgendwie was überlege. Aber ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, mal wieder vom Public School 22 Schülerchor. Nämlich Set Fire to the Rain. Und das Solo macht Chiara. Aber ja. Und gefolgt ist das Ganze dann von einem TED Talk aus dem März. Rob Reed zum Thema Copyright Math, den ich schon eine ganze Weile hier liegen hatte und immer vor mir hergeschoben habe, beziehungsweise ich habe den, als ich ihn gefunden habe, einfach mal auf den nächsten freien Platz 3 Slot geschoben. Der ist halt da, erst jetzt. Kriegt ihr dann auf und in die Ohren und dann habe ich meine 40 Minuten schon überschritten. Dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht ganz so wahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen sollte, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen, weil ich zum Beispiel gemein gegenüber den armen Verlegern war oder weil Windows bei mir ja tatsächlich erwähnt wurde, obwohl ich letzte Woche gesagt habe, nein, Microsoft hat auch schon heise gegenüber deutlich gemacht, dass sie nicht über Windows geredet haben wollen. Ja, kommt auch so bald nicht wieder vor. Aber ja. Dann könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr bei Twitter @compot adressiert, indem ihr eine E-Mail schreibt an compiblog@gmail.com oder das compiblog.de in einem Webbrowser öffnet, den Eintrag zu Compot 325 Teil 3 findet und da das Kommentarfeld sinnvoll befüllt. So, dann drohe ich damit, dass ich eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht, wenn nicht irgendwie an diesem Wochenende mich nach Harley auffrisst, ich nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte und euch dann in ungefähr einer Woche wieder in Richtung Gehörgang leiten könnte, wenn da nichts dazwischen kommt. Und jetzt viel Spaß mit Set Fire to the Rain und der Copyright Map. Und bis zum nächsten Mal, wenn da jetzt nichts dazwischen kommt.
The recent debate over copyright laws like SOPA in the United States and the ACTA agreement in Europe has been very emotional. And I think some dispassionate quantitative reasoning could really bring a great deal to the debate. I'd therefore like to propose that we enlist the cutting-edge field of copyright math whenever we approach this subject. For instance, just recently, the Motion Picture Association revealed that our economy loses $58 billion a year to copyright theft. Now, rather than just argue about this number, a copyright mathematician will analyze it, and he'll soon discover that this money could stretch from this auditorium all the way across Ocean Boulevard to the Westin, and then to Mars. If we use pennies. Now, this is obviously a powerful, some might say dangerously powerful insight, but it's also a morally important one. Because this isn't just the hypothetical retail value of some pirated movies that we're talking about, but this is actual economic losses. This is the equivalent to the entire American corn crop failing, along with all of our fruit crops, as well as wheat, tobacco, rice, sorghum, whatever sorghum is. Losing sorghum. But identifying the actual losses to the economy is almost impossible to do unless we use copyright math. Now, music revenues are down by about $8 billion a year since Napster first came on the scene. So that's a chunk of what we're looking for. But total movie revenues across theaters, home video, and pay-per-view are up. And TV, satellite, and cable revenues are way up. Other content markets like book publishing and radio are also up. So this small missing chunk here is puzzling. Since the big content markets have grown in line with historic norms, it's not additional growth that piracy has prevented, but copyright math tells us it must therefore be foregone growth in a market that has no historic norms, one that didn't exist in the 90s. What we're looking at here is the insidious cost of ringtone piracy. $50 billion of it a year, which is enough at 30 seconds a ringtone that could stretch from here to Neanderthal times. It's true. I have Excel. The movie folks also tell us that our economy loses over 370,000 jobs to content theft, which is quite a lot when you consider that back in 98, the Bureau of Labor Statistics indicated that the motion picture and video industries were employing 270,000 people. Other data has the music industry at about 45,000 people, and so the job losses that came with the internet and all that content theft have therefore left us with negative employment in our content industries. And this is just one of the many mind-blowing statistics that copyright mathematicians have to deal with every day, and some people think that string theory is tough. Now, this is a key number from the copyright mathematician's toolkit. It's the precise amount of harm that comes to media companies whenever a single copyrighted song or movie gets pirated. Hollywood and Congress derived this number mathematically back when they last sat down to improve copyright damages and made this law. Some people think this number is a little bit large, but copyright mathematicians who are media lobby experts are merely surprised that it doesn't get compounded for inflation every year. Now, when this law first passed, the world's hottest MP3 player could hold just 10 songs, and it was a big Christmas hit, because what little hoodlum wouldn't want $1.5 million worth of stolen goods in his pocket? These days, an iPod Classic can hold 40,000 songs, which is to say, $8 billion worth of stolen media. Or about 75,000 jobs. Now, you might find copyright math strange, but that's because it's a field that's best left to experts. So that's it for now. I hope you'll join me next time when I will be making an equally scientific and fact-based inquiry into the cost of alien music piracy to the American economy. Thank you very much. Thank you.